So, freust du dich auf den Tag, wenn Jesus wiederkommen wird? Wir haben es gerade eben gesungen. Herrlicher Tag und bereit sein, nicht verpennen, eingerichtet sein, wenn Jesus wiederkommt. Mancher wird überrascht sein, weil er nicht vorbereitet ist. Mancher wird überrascht sein. Bist ganz nah dran, hast viel davon gehört und bist doch nicht in deinem Herzen vorbereitet, wenn Jesus wiederkommt. Wir haben die Geschichte von der Ehemann, einem Mann, der erst ganz weit weg war und der ganz dicht dran kam. Und ich werde die Geschichte nochmal beleuchten. Jetzt für große Gotteskinder sozusagen und nochmal eine zweite Ebene auch einziehen, weil das ist natürlich eine prophetische, eine heilsgeschichtliche Geschichte. Und ich werde es ja auch noch ein klein bisschen weiter erzählen, Teil, der jetzt vorhin noch nicht dran war. Naeman, der Mann, der weit weg war und ganz dicht dran kam, der Heilung gefunden hat. Heil und Heilung. Heilung und Heil. Und auch jemand, der, ja, ich muss sagen, der es wieder verloren hat. Das erzähle ich dann nachher noch. Ich habe einen Bericht gelesen, die Geschichte wurde ja schon mal in einem Gottesdienst erzählt. Und Gemeinschaft im Gottesdienst, Gemeinschaft von Gläubigen. Und die haben sich dann so aufgeregt, dass sie den Prediger am liebsten an die Wand genagelt hätten, gelyncht hätten. Andrea ist unbeschadet aus ihrem Teil herausgekommen vom Bericht nach Ehemann. Mal schauen, wie es mir in 20 Minuten geht. Ich werde euch nachher noch am Ende mit diesem Bericht verlinken, dass ihr denn auch wisst, wo das dann passiert ist. Ich hoffe, uns geschieht es jetzt heute Morgen nicht oder mir nicht. Mäßigt euch. Ja, also. Elisa, der Prophet, der Nachfolger von Elia, der Prophet, der so vieles getan hat, Elia. Dann Elisa, sein Nachfolger, zwei Propheten, die in dem Sinne ungewöhnlich waren, dass sie nicht nur das Ohr an Gottes Herz hatten, an seinem Mund und das mitgeteilt haben, sondern das waren auch Propheten, die Wunder tun konnten. Und das hat auch Elia und dann auch sein Nachfolger Elisa ausgezeichnet. Elisa hätte auch gerne einen Nachfolger gehabt, den Namen nenne ich nachher, aber das hat dann nicht mehr richtig geklappt. Der fiel dann aus dem Verständnis Gottes heraus. Elisa, der Prophet, letztendlich der Dreh- und Angelpunkt unserer Geschichte. Trotzdem sagt er in dieser ganzen Geschichte, ich würde mal sagen, keine 10 Worte. Er ist der stille Dreh- und Angelpunkt dieses Geschehens. Andere agieren, Elisa ist kaum zu hören, kaum zu sehen. Und im entscheidenden Augenblick ist er allerdings da. Ja, und er hat den geistlichen Durchblick in dieser ganzen Geschichte. Und wir fangen vorne an, nochmal kurz, ich will so ein paar Spots setzen. Das Mädchen hatten wir schon heute eindrucksvoll, wie es in der Fremde geraubt worden war, bei einem syrischen Scharmützelstreifzug. Es war ja damals so gewesen, dass die Könige, so heißt es ja auch von David, pflegten pro Jahr in den Krieg zu ziehen. Das war ja bei David auch so, kennt ihr vielleicht den Vers, ne? Und er blieb ja da einmal zu Hause, es war sein, hätte besser nicht tun sollen. Aber so war es damals üblich, die Könige pflegten in den Krieg zu ziehen und da hat man geraubt und versucht ein paar Grenzstädte zu annektieren. Güter, Ländereien, Frauen, Sklaven, das waren so die Ziele dieser Kriege und der Krieg zwischen Israel und Israel und Syrien hat ja eine lange Tradition und damals war es auch so gewesen. Und dieses Mädchen kam eben dann, vielleicht 10, 12 Jahre alt, wir haben es gesehen, in diesen syrischen Haushalt zu Naeman und er hatte eben dieses Riesenproblem, dass er aussätzig war. In den Bildern war das noch relativ moderat dargestellt, es sah das ja eher aus wie so Pickel mit Piercing drauf oder so ähnlich, aber er war weiß wie Schnee, heißt es, ne? Also vielleicht nicht am ganzen Körper, das war wirklich krass, also das war ein Riesenproblem, er war weiß wie Schnee. Und dieses Mädchen hat den Mut, ihre Herrin anzusprechen und die geht wiederum zu ihrem Mann und der geht dann zum König und ja, Naeman war offensichtlich ein guter Leiter, ein Führer, ein klarer Feldherr, sehr erfolgreich. Übrigens heißt es, fällt mir gerade noch ein, seine Siege über Israel wurden von dem Herrn Israels geschenkt. Ja. Naeman, obwohl er noch nichts von Gott wusste, war schon ein Werkzeug in Gottes Hand. Steht ausdrücklich drin, 2. Könige 5 ist ja die Geschichte, seine Siege wurden von dem Gott Israels geschenkt, über Israel, Tragik. Ja, Naeman war ein Leiter, ein Führer, aber den man ansprechen konnte. Auch das Mädchen hatte Mut, keine Frage. Sie geht zur Frau, die Frau geht zu ihrem Mann und unterbreitet ihm das Anliegen. Und Männer, es ist ab und zu mal gut, auf die Frau zu hören. Ne? Sie hat oft gute Gedanken, gute Ideen. Und dann geht er zum König. Naeman war ein Mann, den man trotz seiner Leitungsqualitäten, seiner Führungsqualitäten, seiner klaren Linien, den man ansprechen konnte. Das wurde ja auch später nochmal deutlich, als auch seine Diener ihn dann nochmal ansprechen, als er da dicken Kamm hat und dicken Hals und am liebsten wieder abrauschen würde, intervenieren seine Knechte ja nochmal. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Er geht zum König, der syrische König, und dem liegt ja viel an dem Naaman. Und der schreibt dann diesen Brief an den israelischen König, dass der Naaman kommen wird und jede Menge Geschenke mitbringen wird. Ich sag's mal einfach, je nach Tageskurs, wie man es umrechnet, ich sage jetzt einfach mal 10 Zentner Silber waren es, 2 Zentner Gold und 10 Feiertagskleider. Eine immense Summe an Bezahlung, könnte man fast sagen, die an den israelischen König gehen sollte. Irgendwo muss in der Informationskette ein Missverständnis entstanden sein, ein fürchterliches Missverständnis. Das kleine Mädchen hatte ja eindeutig gesprochen, der Elisa, der Prophet in Israel, kann heilen. Ne? Da war sie vielleicht auch nicht ganz optimal justiert, Gott heilt, das werden wir auch dann sehen. Aber sie war genau auf der richtigen Spur, Elisa kann's. Und irgendwann ist dann in dieser Kette Mädchen, Frau, Ehemann, König, irgendwo dann ein Missverständnis passiert und der König schreibt ja, der syrische König, den Brief an den israelischen König. Und der Naaman, der soll ihn heilen, der Naaman, seinen besten Mann. Und der Naaman zieht los mit einem riesen Tross, stellt euch vor, wie gesagt, 10 Zentner Silber, Kamele oder Maultiere waren es definitiv dabei, 2 Zentner Gold, 10 Feiertagskleider, Soldaten, alles so weiter. Ziehen los zum israelischen König, der steht unten vor dem Palast, alle stehen da. Und der israelische König bekommt den Brief und fällt aus allen Wolken. Und so steht es in der Bibel: Bin ich denn Gott? Kann ich denn über Leben und Tod verfügen? Und er vermutet hier eine Provokation diplomatischer Art und sagt, der syrische König, der weiß es doch ganz genau, ich kann nicht heilen, auch nicht seinen besten Mann. Der will nur einen Krieg provozieren. Der will nur einen Krieg provozieren. Und der König ist verzweifelt. Er zerreißt seine Kleider, jüdische Sitte, wenn gar nichts mehr geht, wenn du traurig bist, verzweifelt, zerreißt er seine Kleider öffentlich, alle bekommen es mit, weil er sagt, das kann ich nicht, ich bin nicht Gott. Ich kann nicht heilen, ich kann nicht verfügen, bei aller meiner Macht, auch gegenüber den Syrern sowieso nicht, bin ich unterlegen im Augenblick, ich kann es nicht tun. Er verzweifelt, weil er einen Kriegsgrund vermutet, eine Provokation, zerreißt seine Kleider. Elisa erfährt davon, es muss ganz kurzfristig alles gewesen sein, und ich sagte schon, Elisa bleibt im Hintergrund und kommt nicht mal selbst, schickt einen Boten zum König und sagt, mach dir keine Sorgen, schick den Naaman einfach zu mir. Okay, Naaman bekommt diese Nachricht, zieht weiter, nächste Adresse sozusagen nach dem Königspalast zur Elisa-Hütte. Ich vermute, die war relativ elend, weil wir können im nächsten Kapitel dann mitbekommen, dass Elisa, hat auch so ein paar Prophetenjünger ab und zu mal, die so durch die Lande zogen, dass die gerne neu bauen wollten. Elisas Hütte, sagen sie, ist zu klein, die muss neu gebaut werden, größer gebaut werden. Und der Elisa sagt ja auch dann in Kapitel 6, hört mal auf mit den Prophezeiungen, üben ist mal nicht schlecht, wenn ihr mal Bäume fällt. Und er schickt, ihr kennt ja die Geschichte auch, und sie sollen ja dann diese neue Hütte bauen. Also, Naaman kommt bei dieser Hütte an, bei Elisa, und Naaman hat ganz bestimmte Vorstellungen, wie die Heilung geschehen soll. Ja, haben wir ja auch, oder? So oder so, das hören wir ja auch in Zeugnissen, in manchen Büchern wird die Methode erklärt, wie man denn jetzt zur Heilung gelangt, weil es bewegt uns ja alle, das Thema. Heilung bewegt uns, ja. Wir wünschen uns so viel mehr. Auch Naaman, natürlich letztendlich aus dem heidnischen Hintergrund, aber wir sind gar nicht so viel anders. Er hat genaue Vorstellungen, wie das zu gehen hat, nämlich so, der Prophet kommt heraus, berührt die schlimmen Stellen, die schneeweißen Stellen, spricht ein Gebet zum Herrn und dann wird er geheilt werden. Den Glauben hat er durchaus, keine Frage. Und was passiert? Der ganze Tross vor Elisas Hütte. Elisa kommt nicht mal selbst raus. Ihr habt vorhin gesagt, Gehasi kam raus. Also ich mache eine kleine Korrektur. Es steht zumindest nicht da, dass es Gehasi war. Es war eher so, dass Elisa sogar einen namenlosen Hilfsdiener herausschickte. Und der sagt dann dem Naaman, und das haben wir ja gehört, geh du zum Jordan, lässt der Prophet dir ausrichten, der hat jetzt keine Zeit, so sage ich jetzt mal so, geh zum Jordan und tauch da unter, lass dich waschen 7-mal. Ja. Und das haben wir auch gehört, Naaman kriegt so einen Hals, der Kamm schwillt und er kriegt einen riesen Zorn, heißt es da, und will wutentbrannt abziehen. Kann ich auch verstehen. Also jetzt erst Königspalast war nichts, jetzt Hütte, der Prophet bemüht sich nicht mal raus, spült Geschirr oder irgendwas, keine Ahnung. Und schickt so einen namenlosen Diener heraus, der große Mann, der siegreiche Feldherr, vergesst das bitte nicht, ja, steht da und sagt, geh du zum Jordan, 30 Kilometer, 70, je nachdem, wie weit es war, und tauche dort, wasche dich dort 7-mal. Und ganz zu Recht, haben wir auch vorhin gehört, er sagt, Jordan, dieser Srinsal, dieses dreckige Ding, wir haben in Syrien namentlich genannt, hab's jetzt gerade nicht mehr im Kopf, tolle Flüsse, ganz andere Flüsse. Ja, was soll das jetzt? Wir waren übrigens mal im Hauskreis in Israel und hatten auch so einen Reiseleiter und dann hieß es auch gleich, wir fuhren mit dem Bus, jetzt kommt gleich der Jordan. Gell? Und so irgendwie alle am Fenster guckte und irgendwie kam dann so eine kleine Brücke und da war in Dinagold drunter, hatte ich so das Gefühl, versteht ihr? Und das war der Jordan. Also ich hatte so aus Kiko-Zeiten so das Gefühl, es ist so ein Riesenstrom oder irgendwas. Nee, das war, zumindest habe ich so in Erinnerung, ja. Also wir können verstehen, dass Naeman einen dicken Hals hat. Jetzt soll er nochmal weiterziehen. Ja? Es war ja nicht so, dass der Fluss vor Elisas Hütte war. Und er will wutentbrannt abziehen. Und jetzt nochmal Glück für ihn. Er hat nicht nur auf seine Frau gehört, er hört auch, hat eine Kultur, eine Leitungskultur, in der man ihn ansprechen darf, auch wenn er einen Zorn hat. Ja? Und seine Leute sagen zu ihm, hey, jetzt sind wir so weit gereist. Ja, du hast alles mitgenommen hier. Wenn der Prophet von dir verlangt hätte, dass du dreimal auf den Berg Karmel steigen sollst, wenn er von dir verlangt hätte, dass du folgende Gesetze, Fasten, Schlachten, Opfern, jeden Tag Abendmahl feiern, Schabbat, irgendwas, du hättest alles getan, Gesetze hättest du befolgt, Vorschriften hättest du befolgt, Gebote hättest du befolgt, hättest du alles gemacht. Ich sage das deshalb, weil wir so ähnlich sind. Du hättest das alles getan. Und dann kriegst du ausgerichtet, geh einfach nur zum Jordan, tauche unter. Und wir wissen, 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, des Abschlusses, des Alles. 7 ist vollkommen. Und wir sind auch oft so festgelegt, nicht nur bei Heilung, auch bei unseren Erwartungen an Gott. So müsste es gehen. Und ich würde auch dies und jenes tun. Ich habe schon erwähnt, es gibt ja die Rezepte, wie alles dann erhörlich wird und wie Gott dann handeln muss, wenn wir ihm quasi geistig den Arm rumdrehen. Ja? Und er gar nicht mehr anders kann. Ja, und Zum Glück, Naeman demütigt sich, es erfordert Demut. Ja. Nochmal weiterziehen zum Jordan, zu diesem Drecksfluss, sage ich jetzt einfach mal so leger. Vor allen seinen Leuten, Soldaten, da in die Badehose zu steigen, runtergehen zum Jordan, sich zu waschen, 1-mal, 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal, 7-mal. Ja. Und dann passiert das Wunder, er taucht beim 7. Mal auf. Und es heißt, haben wir vorhin auch gehört, sein vorher schneeweiße, völlig verdorbene Fleisch und Haut war nicht mehr schneeweiß, sondern frisch und rein wie die Haut eines Frischgeborenen oder wie eines Kindes. Ein Riesenwunder passiert. Der Eban macht sich wieder auf, fährt zur Hütte. Ich muss echt sagen, der Typ ist irgendwie gut, oder? Fährt wieder zu Elisa und will sich bedanken und sagt, ich habe ja hier auch viel mitgebracht. Und schon ist bei ihm geistig ein ganz großer Groschen gerutscht. Er nennt es inzwischen schon nicht mehr Bezahlung oder auch nicht mehr Geschenk, sondern er sagt, ich habe eine Segensgabe für dich. Die ganzen Sachen, die ich mitgebracht habe. Aber vorher sagt er noch etwas viel Wichtigeres. Es heißt ja in der Bibel, er tauchte auf, war gesund und war rein. Naeman hat noch was Zweites erlebt. Und das übersehen wir gerne, weil wir das so als Heilungsgeschichte einsortieren. Er wurde auch heil an seinem Herzen. Und das ist viel, viel wichtiger. Ne? Er hat Heilung an seinem Körper erfahren. Deswegen ist er losgezogen. Deswegen hat er sich auf den Weg gemacht nach Israel. Sich gedemütigt, aber er hat noch etwas anderes erlebt. Er wurde rein an seinem Herzen. Und das war viel wichtiger natürlich. Ne? Logischerweise, Naeman ist eines Tages auch gestorben an irgendeiner anderen Krankheit, an irgendeinem Organversagen, wie auch immer. Heilung ist ja immer nur temporär, vorübergehend, eine Besserung, eine Wiederherstellung, die nicht ewig bleibt. Aber was ewig geblieben ist bei ihm, und wir werden ihn eines Tages sehen, da bin ich sicher, er ist in den Himmel eingegangen. Ja. Naeman hat in seiner Demut, in seinem Gehorsam nicht nur Heilung erlebt, er hat Heil für seine Seele, also insgesamt Paket, Leib, Seele und Geist erlebt. Und er gibt gleich sein Zeugnis dem Elisa und sagt, ich möchte ab jetzt nur noch dem Gott Israels dienen. Ich werde nicht mehr unseren Göttern opfern und so weiter. Ich werde das alles nicht mehr tun. Mein Herz gehört jetzt ganz dem Gott Israels. Und da er ein kluger und vorausschauender Mann ist, hat er drei Anliegen. Das eine habe ich schon kurz angedeutet. Seine ganzen Gaben nennt er jetzt nicht mehr Geschenke und Bezahlung, sondern sagt, Elisa, ich habe eine Segensgabe für dich. Die würde ich gerne einfach hier lassen. Elisa hätte es eigentlich gut brauchen können. Wie gesagt, er hat ja einen Neubau vor, kann man immer Geld brauchen. Ne? Aber Elisa ist der, endlich sagt er mal was. Ja? Hat sich bisher noch gar nicht gezeigt. Jetzt kam er tatsächlich raus aus seiner Hütte und er sagt, nein, ich will es nicht. Nimm es wieder mit. Der Naaman begreift schnell, der Geist Gottes kommt so auf ihn und er sagt, ich hätte einen zweiten Wunsch sozusagen. Ich würde gern heilige Erde von Israel mitnehmen nach Syrien. So viel zwei Maultiere tragen können. Warum? Weil er weiß, ich komme wieder zurück in heidnisches Umfeld und ein Spagat ist nicht gut. Ja, ich muss auf heiligem Boden stehen. Ja, sonst wird es mich zerreißen, wenn ich einen Spagat vollführe. Er weiß ganz genau, ich komme in ein Umfeld, das ist kritisch und ich diene jetzt allein diesem Gott Israels. Und ich würde gerne, und da ist er noch so ganz dinglich, könnte man mal sagen, in seiner heidnischen, kultischen Vorstellung, na, wir sind so ganz verschieden, sind wir manchmal auch nicht, aber er würde so gern diese Erde mitnehmen, so als, wir wissen ganz genau, es ist der Herzensboden, auf den es ankommt. Ja. Aber er würde gern diese Erde mitnehmen. Okay, das kann man nachvollziehen, aber er versteht eben gut, ich komme in eine Herausforderung, mein Glaube wird sich bewähren müssen in einem heidnischen Umfeld. Er sagt ja auch nicht, ich würde gerne jetzt Elisa bei dir bleiben. Er weiß genau, mein Platz ist an meinem Arbeitsplatz in Syrien. Ich habe eine hohe Stellung, ich werde zurückgehen. Dritter Wunsch hat er noch und er sagt, ich habe ein auch Problem, hat auch mit meinem Beruf zu tun. Der König, so ist das üblich, wird immer wieder in den Tempel Rimini gehen und wird dort anbeten. Und ich als sein oberster Mann muss mitgehen. Und so heißt es da im Text, er wird sich an meinen Arm anlehnen. Das ist auch so eine übertragene Sache. Er wird sich da anlehnen und anbeten und ich muss mit ihm anbeten. Und er sagt jetzt schon, ich würde darum bitten, dass der Herr mir das verzeiht. Ich komme aus der Nummer einfach nicht raus, ich muss das leisten, ja. Verstehst du so ein bisschen, wie schnell er checkt, ja? was das alles bedeutet, seine Umkehr, seine Lebenswende, was das alles für Konsequenzen hat. Ja, er muss auf heiligem Boden stehen, ja? Kein Spagat. Und er wird in Konflikte hineinkommen mit diesem ganzen Kult, in dem er lebt, seinem beruflichen Umfeld. Aber er weiß, ich werde mit Gottes Hilfe bestehen. Und Gott möge mir auch verzeihen oder mir gnädig sein, mir helfen, wo ich manchmal nicht anders kann und manche Dinge mitlaufen muss. Es hätte mich interessiert, was der Elisa denn jetzt geantwortet hat, auf diese kniffligen Fragen mit der Erde. Das ist ja nicht so, ist eigentlich nicht christlich sozusagen, dass man Erde mitnimmt, eher kultisch gedacht. Und auch die Frage mit diesem Tempel, mit der Anbetung im Tempel. Und der wortkarge Elisa gibt keine Antwort, aber er macht das, was wir vielleicht auch tun sollten, wenn wir keine Antwort wissen auf schwierige Fragen. Er sagt einfach, er segnet ihn. Er sagt, ziehe hin im Frieden. Ja. Ist vielleicht auch eine Lösung. Ne? Statt, wie gesagt, Elisa ist spart mit Worten, mit unnützen Worten und er gibt da jetzt keine theologische Variante, was man wie das lösen könnte. Er segnet ihn einfach, ziehe hin in Frieden. Ziehe hin in Frieden. Und der Naaman zieht fröhlich seiner Straße. Zieht fröhlich seiner Straße, den Ausdruck habe ich bewusst gewählt, weil wir kennen auch einen anderen Heiden, der fröhlich nach dem Wasserbad seine Straße zog. Das war der Finanzminister von Äthiopien, der auch nach Jerusalem kam, um etwas zu finden, was er suchte. Er wusste gar nicht genau, was er suchte. War schon wieder auf dem Heimweg, er kennt das natürlich, und las, ich verstehe das einfach nicht, da die Rollen. Und dann kommt Philippus und er sagt ja dann, was hindert mich? Und da war es dann nicht der Jordan, es spielt ja auch keine Rolle. Und lässt sich dann taufen. Und das ist ja ganz klar, diese Verlinkung rüber, die heilsgeschichtliche Dimension von Naaman. Hier wird schon etwas vorweggenommen. Naaman muss noch 7-mal untertauchen, die vollkommene Zahl, weil Jesus war noch nicht gestorben und auferstanden. Das vollkommene Opfer war noch nicht gebracht durch Jesus. Ja. Da musste diese 7-mal, so interpretiere ich das mal, musste sozusagen von Naaman noch geleistet werden. Im neuen Bund ist das nicht mehr notwendig. Jesus hat alles vollbracht. Wir tauchen ein ins Bad der Gnade. Und Der Kämmerer aus Äthiopien lässt sich nur einmal untertauchen, die Taufe, wie wir es auch kennen, und zieht auch fröhlich seiner Straße. Wir sehen in unserer Naaman-Geschichte, wie dieses Fenster am Horizont aufgeht. Ja? Ein noch mal weit im alten Bund sozusagen noch, ne? Ist Israel allein erwählt und so weiter. Aber hier geht ein riesen Fenster am Horizont auf. Vielleicht einer der ersten Heiden, der das Heil findet, der sich demütigt, der kommt, ja? Reihenfolge, der kommt, der gehorsam ist, der sich demütigt, der untertaucht, der Heil findet für seinen Körper, aber auch für Leib, Seele und Geist. Ja. Mir ist es wichtig, dass wir diese Dimension, diese prophetische, heilsgeschichtliche Dimension dieser Geschichte hier erkennen. Und jetzt möchte ich noch kurz weiter erzählen. Das war das Happy End für Naaman. Es gibt eine dritte Figur eigentlich jetzt in diesem Setting da an der Hütte, die für die ganze Sache kein Happy End nimmt. Das ist der Gehasi. Wie kann man sein Kind nur Gehasi nennen? Okay, also gut. Aber er heißt nun mal so. Habe ich als Kind schon irgendwie lachen müssen. Ich weiß nicht. Gehasi. Gut, klingt vielleicht in unseren deutschen Ohren irgendwie besonders lustig. Gehasi hat das alles mitgehört, natürlich. Und vor allen Dingen den ersten Punkt, ich hätte eine Segensgabe, Elisa, für dich. Und Elisa sagt, er will ganz rein bleiben. Elisa ist übrigens wie Johannes der Täufer. Er zeigt einfach nur. Ja? Er zeigt einfach nur. Da ist die Heilung, nicht ich bin's, hat das Mädchen in ihrer kindlichen Vorstellung völlig in Ordnung. Ihr Mut war super. Nicht ganz sauber theologisch gepeilt. Nicht Elisa ist es, sondern Gott ist es. Und entsprechend bleibt eben Elisa auch so im Hintergrund. Ne? Und auch das bleibt so. Ich will mich nicht korrumpieren lassen durch Segensgaben. Ja? Ich verzichte lieber, trotz Neubau. Diese Sache, dieses Ereignis heilsgeschichtlicher Art bleibt komplett sauber. Bleibt komplett sauber. Ja? Gott wird anderweitig versorgen, kein Thema. Gehasi ist nicht so gut konditioniert, was die geistlichen Dinge angeht. Ne? Er hat das alles mitgehört und der Elisa geht wieder rein, irgendwas halt, ne? Hat wieder zu tun und Gehasi denkt so, Mensch. Und er so ein bisschen für mich, ja? Also er sagt ja nicht mal jetzt für den Neubau oder so, sondern er sagt für mich. Könnte ich so ein bisschen, wäre doch was drin. Ne? Und er nutzt auch da noch so eine fromme Formel, die er sich selber ins Herz flüstert und trotzdem ist eine Lüge. Er sagt zu sich, Gott ist lästerlich eigentlich, so wahr der Herr lebt, so wahr der Herr lebt, wäre es doch eine gute Idee. Leute, nicht alles, was fromm daherkommt und mit großen Salbungsworten kommt, ist wirklich brauchbar. Ja? So wahr der Herr lebt. Ich hätte eine Idee. Ich werde diesem Naaman hinterher eilen, der ja da abgezogen war mit seinem Streitwagen und so. Und mal gucken, ob nicht da doch noch eine kleine Sache für mich herauszuholen wäre. Und der Gehasi macht sich auf den Weg, rennt dem Naaman hinterher. Und der Naaman ist schon ein Stück gefahren. Und der Gehasi war ja zu Fuß, hat sich ordentlich beeilt, außer Atem. Und der Naaman sieht ihn kommen. Steigt, hält an, ist ein ganzen Dings da und steigt vom Wagen. Und dann gibt es so diese Formel im jüdischen Frieden, also mit Fragezeichen, oder man könnte auch sagen, ist alles gut? Ja, das ist so, ist alles gut? So kommt Naaman, er kennt ihn ja, den Gehasi von vorhin, kommt ihm entgegen und fragt ihm, alles gut? Und Gehasi sagt, ja, alles gut. Eigentlich ist gar nichts gut. Noch ist eigentlich, ich würde mal fast sagen, nichts passiert. Der Gedanke war da, die Ansatztat hinterherzulaufen. Und das ist so die Schlüsselstelle, das werden wir gleich nochmal sehen, ist alles gut. Und jetzt fängt die erste Lüge an von Gehasi. Nach dem Gedanken natürlich. Ne? Der Gedanke gebiert ja alles andere. Jetzt kommt die erste Lüge, ja, es ist alles gut, stimmt nicht. Und die nächste Lüge ist, mein Herr Elisa hat mich geschickt. Das ist die nächste Lüge. Ne? Und wenn die Sünde uns lockt, die Habgier uns lockt, was auch immer. Ein Gedanke, die erste Ansatztat, dann kommt die erste Lüge. Ich brauche die nächste Lüge, um das Ganze aufzubauen, um das Ganze zu kaschieren, um das Ganze weiterzuführen. Und dann auf einmal überrollt mich die Versuchung, werden wir gleich sehen. Und dann kommt die Lüge, Elisa hat mich geschickt. Und Naaman ist geistig sehr schnell gewachsen, aber da hat er noch nicht den Geist der Unterscheidung. Er kann noch nicht, er glaubt es einfach, sagen wir es mal so, ne? Er glaubt es. Und jetzt kommt die nächste dreiste Lüge von Gehasi. Es sind zwei arme Prophetenjünger vom Gebirge heruntergekommen zu Elisa. Und die sind völlig mittellos. Und da hatte mein Herr die Idee, ich könnte ja von dir, nachdem du so viel Geld wieder nach Hause tragen musst, so ein bisschen was holen für diese zwei armen Prophetenjünger. Versteht ihr, was das für eine fette, dreiste Lüge ist? Ja? Hier sammelt einer Spenden, sage ich mal, für irgendwelche armen Prophetenjünger, die vom Gebirge herunterkommen. Und es drückt auf die Tränendrüse. Und es ist einfach... Ja. Lass uns übrigens auch vorsichtig sein, ich schiebe das auch mal so ein, keck, nicht alles, was so fromm daherkommt, so wahr der Herr lebt und die armen Prophetenjünger und so, hier, du hast doch so viel, lass uns das geistig prüfen. Na, Eman hatte noch nicht den Durchblick, das mache ich ihm nicht zum Vorwurf, ihr habt den Heiligen Geist und schaut, dass ihr euch da nicht einwickeln lasst, ne? Von einem Gehasi, der letztendlich das aufs eigene Konto buchen möchte. Gehasi sagt, die Idee war, zwei arme Propheten, zwei Feierkleider wäre toll und ein Zentner Silber wäre vollkommen ausreichend. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was der Naaman da noch alles dabei hatte. Und Naaman ist ein großzügiger Typ, der sagt, zwei Feierkleider ist in Ordnung, nimm doch zwei Zentner. Also gut, Gehasi lässt sich nicht lang da. Widerstand ist schwach, sage ich mal so. Und er sagt, okay, dann nehme ich eben die zwei Zentner. Und Naaman sagt, und ich gebe dir noch zwei Diener mit. Die werden es dir noch bis nach Hause tragen. Ne? Seht ihr? Und so ist die Versuchung. Ja? Der Gedanke, die Ansatztat, die erste Lüge, die nächste Lüge. Es wird immer dreister, es wird noch fromm angemalt, tapeziert. Ja? Und dann kommt auf einmal, dann geht es ganz schnell. Ja? Da wolltest du sogar nur was Kleines und dann wird es doppelt so groß. Ne? Und dann wird es dir noch auf dem Silbertablett buchstäblich bis nach Hause getragen. Ja? Gehasi, Gehasi, Gehasi. Der Naaman kam von weit her, er hat es ergriffen. Und du bist so dicht dran, bist jahrelang mit deinem Elisa gelaufen, hättest der Nachfolger werden können. Und jetzt blinken die Dollarzeichen in deinen Augen. Ja. Und dann die zwei Diener tragen diese zwei Zentner und zwei Feierkleider Richtung Elisas Haus. Und Gehasi natürlich dann fängt an, ja noch weiter clever zu sein und sagt, oh, jetzt kommen wir in Sichtweite, versteckt hier, ihr könnt zurück, ich werde das jetzt irgendwie verstecken. Ne? Und Gehasi geht ins Haus rein. Unser wortkarger, aber durchblickende Elisa sagt auch nur ein Wort oder zwei. Gehasi, woher? Also mit anderen Worten, woher kommst du? Ja. Und Gehasi lügt weiter. Ich komme von nirgends, ich war nirgends. Ja. Und jetzt hebt Elisa quasi seine größten Rede an. Er sagt genau einen Satz. Und er ist voller Schmerz. Er sagt, mein Herz ging mit dir. Als du dem Naaman hinterhergegangen bist. Mein Herz ging mit dir. Und ich habe dich mein Herz schwang noch mit dir. Du bist ja mein Schüler. Ja. Mein Herz war mit dir, und so heißt es wortwörtlich, bis der Mann Naaman dir entgegenkam. Und dann eben diese Frage stellte, ist alles gut? Ja. Und das war, versteht ihr, der Point of No Return für Gehasi gewesen. Bis dahin war tatsächlich noch alles gut. Der Naaman hat die richtige Frage gestellt. Und da hätte er noch umkehren können, der Gehasi. Und da war auch das Herz des Elisa noch mit ihm. Er sagte, mein Herz war mit dir, bis der Mann dir entgegenkam und fragte, ist alles gut? Und Gehasi hat an diesem kleinen Wendepunkt, der wäre noch einer gewesen, hat er sich entschieden, nein, ich will das Geld. Ja, und die Habgier hat seine geistliche Berufung überlagert und zerstört letztendlich. Ne? Diesen Wendepunkt hat er verpasst und das Herz seines Meisters, seines Lehrers, Elisa, seines Fürsprechers hat ihn auch verlassen an dieser Stelle. Elisa sagt, mein Herz war mit dir bis zu dieser Stelle. Und dann, ja, sagt jetzt Elisa doch nochmal einen Satz, das hat Gewicht. Er sagt, der Aussatz Naamans, der wird dich treffen, dich und deine nachfolgenden Generationen. Und in diesem Augenblick wurde Gehasi, heißt es, weiß wie Schnee. Und im jüdischen Kontext heißt das ja auch dann Ausschluss aus der Gemeinschaft, im Gegensatz zu den Syrern. Aussatz war ja nicht ansteckend in dem Sinne, aber es war hässlich natürlich. Und aus religiösen Gründen, nicht aus ansteckenden Gründen, medizinischen Gründen, wurden Aussätzige ausgeschlossen. Bei den Syrern war es anders, aber für ihn hat es ja auch bedeutet, ich werde aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Und hier endet auch meine Auslegung in gewisser Weise aus Schmerz, aus Respekt auch dem Volk Gottes gegenüber. Aber wir sehen hier eine heilsgeschichtliche Komponente, versteht ihr so ein klein bisschen, die hat eine ganz, ganz hat eine tragische Tragweite. Eine tragische Tragweite, was hier passiert ist. An dieser Hütte, an diesem Fluss der Heide und der Propheten, der Geborene. Der Heide findet das Heil und Gehasi verliert das Heil. Wir wissen genau, Gott gereut seine Erwählung nicht, er wird es wieder gut machen. Aber an dieser Stelle ist leider symbolisch, zeichenhaft, aber auch real, ist ja kein Gleichnis, ist etwas passiert. Deswegen ist diese Geschichte so wichtig. Sie hat viele persönliche Facetten, ich habe sie versucht ein bisschen zu illustrieren, aber sie hat auch eine große Linie drin. Jetzt verlinke ich mal ganz kurz zu dem Bericht, den ich am Anfang euch da so ein bisschen angedeutet habe. Der steht in Lukas 4, als Jesus seine Predigt in Nazareth hält. Liest er aus dem Jesaja-Buch, ich bin gekommen, die Gefangenen freizusetzen und so weiter, die Ketten zu zerbrechen und so weiter. Und dann sagt er, als der Himmel verschlossen war, gab es in Israel viele Witwen. Und der Prophet Elia wurde nur gesandt zu der heidnischen Witwe. Und dann fährt er weiter und sagt, und als es viele Aussätzige gab in Israel, hat nur eine Heilung erfahren, der Syrer Naaman. Als die Versammlung das hört, kriegen sie einen riesen Zorn. Das ist die Artikel, den ich vorhin sagte, Lukas 4, könnt ihr nachlesen. Sie führen Jesus hinaus und wollen ihn von der Klippe von Nazareth stürzen. Aber Gott rettet ihn, das heißt, er ging einfach durch sie hindurch. Versteht ihr jetzt, diese Geschichte ist nicht nur eine Heilungsgeschichte. Die Juden haben sehr gut verstanden, was die Message ist. Ja? Sonst hätten sie nicht Jesus, den Prediger, nicht lynchen wollen, ja, an dieser Stelle. Das hat die aufgeregt, weil sie genau verstanden haben, was hier passiert ist. Kommt zum Ende. Unsere Geschichte, ihr merkt, die hat Zündstoff. Und ich möchte nochmal so ein klein bisschen im letzten Ansatz zusammenfassen, wissen, was so die einzelnen Protagonisten erlebt haben. Gott handelt überraschend, oft anders. Und wir wollen uns lösen von unseren Festlegungen und von unseren Mustern, wie Gott zu handeln hätte. Auf was es ankommt, ist Gehorsam und Demut, wie Naaman. Und dann finden wir nicht nur Heilung vielleicht für unseren Körper, sondern vor allem das unvergängliche Heil für unseren Geist, für unsere Seele. Und dann seine Aufrichtigkeit, seine Eifrigkeit nach ihm, wie er konsequent seinen Glauben leben will. Er weiß genau, ich komme in Konflikte, aber ich werde sie mit Gottes Hilfe beruflicher Art, aber ich werde es. Ich kann nicht auf heiligem Boden sozusagen bleiben, ich kann ihn letztendlich auch nicht mitnehmen. Es ist absurd. Ja. Zwei Maulesel voller Erde, was soll's. Der Herzensboden, auf den kommt's an. Sei so aufrichtig, oder ich will es auch sein, aufrichtig und eifrig wie Naaman. Und dann dieser Elisa, der immer so im Hintergrund bleibt, ne? Und trotzdem der Dreh- und Angelpunkt ist hier von oben und dann ins Geschehen hinein. Lass uns nicht so viel reden, ich höre jetzt auch gleich auf, und die richtigen Sätze sagen, die richtig sitzen, zur richtigen Zeit, zur richtigen Stelle. Sprachrohr Gottes. Und Elisa hat verstanden, was die Unterschiede sind. Bei Naaman, wo das Potenzial ist und wo er sich dann auch von seinem Gehasi abwenden musste. Es sind nicht immer die vielen Worte, es ist die geistliche Autorität, auf die es ankommt. Und dann vertraue Gott, dass man nur so neben, ist nicht so richtig wichtig, aber auch wenn die Segensgabe so verlockend erscheint, ne, bleibt ganz sauber in diesem momentanen Prozess, auch beim Neubau vielleicht oder so. Es sind zwei verschiedene Gewerke. Gott wird zu seiner Zeit dann auch das Geld senden, aber Elisa blieb da ganz sauber, im Gegensatz zu Gehasi. Und dann, Gott heilt nicht Elisa, das wird ganz deutlich, Elisa kommt nicht mal aus der Hütte raus. Ja. Und es sind eben nicht die Werke, die Naaman in seinem Verständnis, auch wir in unserem Verständnis so gerne vollbracht hätten. Und wenn es jeden Tag Abendmahl feiern ist und so, diese Rezepte, nein, es ist alles Gnade. Gott heilt und Gott tut es auf seine Art, wie er will. Elisa war auch ein Ermutiger für den König, der verzweifelt war, ihr erinnert euch, ne? Hat seine Kleider zerrissen und dann lässt Elisa den Boden, kommt ja wieder nicht selbst, aber schickt einen Boden und sagt, hey, mach dir keinen Stress, schick ihn zu mir. Und der König gibt seine zerrissenen Kleider in die Altkleidersammlung, holt sich neue raus und für ihn war die Sache dann erledigt. Ja. Sei ein Ermutiger für andere, für den König vielleicht, oder vielleicht geht es auch eine Nummer kleiner. Er war ein Retter für den Naaman, ja, und er war ein Herzenswegbegleiter für Gehasi, ja. Hatte viel in ihn investiert und musste dann auch diese Hammerenttäuschung verkraften und auch eine klare Trennung vollführen an dieser Stelle. Und dann, Gehasi, lass uns darauf achten, dass wir nicht aus unserer Berufung fallen. Ja, man kann auch manches fromm antapezieren, so wahr der Herr lebt und die armen Jünger und so, versteht die Prophetentypen und so. Ja, ist nicht alles. Also lass uns wirklich, und der Herr war, der sieht es und Elisa hat es auch durchschaut. Ja. Naaman hat es noch nicht begriffen, da war er noch nicht weit genug, hab's gesagt. Ja, lass uns da ganz sauber bleiben. Lass uns nicht locken durch Habgier. Selbst wenn dir das Doppelte angeboten wird und es dir auf dem Silbertablett von anderen nach Hause getragen wird. Nee. Und dann Lüge gebiert die nächste Lüge. Ne? Und das Konstrukt, und es rollt immer schneller. Ihr habt es mitbekommen, ne? Es rollt immer schneller. Der Naaman hat in Ewigkeitswerte investiert, kann man sagen. Sein Schatz war ab diesem Tag im Himmel. Wir werden ihm eines Tages dort begegnen. Und wo sind die 2 Zentner Silber vom Gehasi und die Feiertagskleider? Verrottet, gestohlen, verwirtschaftet. Versteht ihr, es weg. Kein Mensch spricht mehr davon. Aber von Naaman sprechen wir heute noch. Und dann, da schließen wir den ganz großen Bogen, sei so tapfer wie dieses kleine jüdische Mädchen. Das war ja quasi der Trigger für diese ganze Geschichte, weil sie Mut hatte, weil ihr Herz trotz der Verschleppung und der heidnischen Umfeld war sie geblieben, treu dem Herrn geblieben. Ich habe nur einen allerletzten Punkt, der scheint so ein bisschen da rauszufallen, aber ist mir trotzdem wichtig. Wir haben jetzt viel gehört von Wasser, von Untertauchen, vom Eintauchen, von Herzen, die offen waren für das Wirken Gottes, Herzen, die hart geworden sind, die sich abgewandt haben vom Herrn. Und Gottes Liebe ist wie ein Ozean. Und das möchte ich auch jetzt hier nochmal so verkündigen und sagen, in den wir hineintauchen können. Und das Wort Gottes sagt, ich will eure harten, eure steinernen Herzen, weil letztendlich nach jemand gewesen, will ich zu lebendigen, zu fleischernen Herzen machen und ich will euch einen neuen Geist geben. Ich habe so als kleine Illustration aus der Waldach so einen Stein mitgebracht, ne? Und das sind so unsere alten Herzen, der Naaman zum Beispiel, ne? Und die sind ganz schön glatt gewaschen durch die Strömungen und Brandungen und Wellen des Lebens und ist aber ein hartes Herz letztendlich, ein altes, ein steinernes Herz, noch nicht lebendig. Und wenn ich dieses Herz, jetzt diesen Stein in den Ozean der Liebe Gottes hineinwerfen würde, ja, was geschieht? Es geschieht eigentlich nicht allzu viel. Was meint ihr? Dieser Stein wird bestenfalls, also er wird nass, ja. Aber er wird diese Liebe Gottes nicht aufnehmen, trotz Untertauchen, ja, trotz dem Bad in der Liebe Gottes wird dieser Stein nur äußerlich nass bleiben. Gehasi hat, glaube ich, sein Herz verloren in dieser Geschichte. Sein Herz wurde hart. Vielleicht gab es auch für ihn Gnade, er taucht später schon nochmal auf. So ist es nicht. Aussätzlich allerdings, also war nicht gesund geworden mehr. War ja auch die Verheißung, du wirst krank bleiben. Für dich gibt es keine Heilung in die nächsten Generationen hinein. So, dieses Herz, Gott sagt, ich würde dieses Herz, dieses harte, steinerne Herz, was du, jeder ist damit geboren und das Leben hat es noch härter gemacht und geschliffen und so weiter. Perlt alles ab. Ich würde das verwandeln in ein fleischernes Herz, in ein lebendiges Herz und dir einen neuen Geist geben. Und das ist jetzt nicht hundertprozentig stimmig, so das Bild, aber es muss ja auch nicht sein, da reichen ja Teilaspekte. Ich habe mal so quasi das Stück jetzt mitgebracht, wie es dann sein könnte, mein lebendiges Herz, wenn es wie Naaman in die Liebe Gottes hineintaucht, das heißt jetzt 7-mal oder einmal in der Taufe oder in der Umkehr zu Gott. Ne? Und dieses Herz hat übrigens ein paar Ecken und Kanten, macht gar nichts. Ja? Aber dieses Herz kann in die Liebe Gottes hineintauchen. Und was ist der Unterschied zum Stein? Es saugt sich komplett voll. Durch jede Pore dieses Schwammes hindurch saugt sich dieses Herz voll mit der Liebe Gottes. Und ab und zu ist es mal so, dass so ein paar Sedimente oder irgendwas da halt hineinkommt und leichte Verstopfungen geschehen. Und es ist wichtig, dass wir dann immer wieder reinbleiben. Also ist das Bild jetzt nicht 100% stimmig, aber ihr versteht, was ich meine. Ne? Und ich möchte uns heute Morgen einladen, dass wir nicht Gehasis werden, sondern Nahemans, unser Herz, auch wir Christen, unser Herz wird auch manchmal ein bisschen krustig, ja, ein bisschen hartherzig. Vielleicht nicht mehr Stein, der neue Geist ist ja an sich da, aber ich würde uns gerne heute Morgen, nehmt es so mit als Erinnerung, dass dein Herz, wo es vielleicht verkrustet ist und wo so ein bisschen Schmutzpartikel sich ja auch abgelagert haben, dass du es reinwäschst, sauber wie Elisa, nicht wie Gehasi, sondern eher wie Nahemann. Ja? Und dass es sich vollsaugen kann mit der Liebe Gottes. Amen.